Tag zusammen und herzlich willkommen zur Ruhrfrequenz, dem Podcast der SPD-Fraktion im Ruhrparlament. Und heute zu Gast die Nina Frense, Beigeordnete für Umwelt und grüne Infrastruktur im RVR. Eine ganz spannende Person, wie ja eigentlich alle Gäste, die wir hier haben, aber heute ganz besonders. Und ich werde sie natürlich persönlich vorstellen, aber wir werden mit ihr auf jeden Fall auch noch über die IGA sprechen, die 2027 im Ruhrgebiet stattfindet. Und auf jeden Fall auch noch über das Thema grünste Industrieregion der Welt. Hallo Nina.
Hallo Axel, freue mich, dass ich hier bin.
Du bist echt viel beschäftigt und deswegen sind wir besonders froh, dass du dir die Zeit hast freimachen können, um heute bei uns zu sein. Du bist die Beigeordnete mit dem langen Namen.
Ja, das stimmt.
Da gibt es sicher eine Menge zu tun. Ich steige einfach mal mit so einer Punktfrage ein, weil die Leute, glaube ich, gar nicht so sehr Umwelt mit dem RVR verbunden haben in der Vergangenheit. Was sind denn so ein Spektrum der Aufgabengebiete, die du da überhaupt abdeckst?
Ja, also wir haben ja beim Regionalverband Ruhr unter anderem auch die Aufgabe, tatsächlich uns um unser eigenes Eigentum zu kümmern. Und das sind immerhin 16.600 Hektar Wald. Und wenn wir noch die Halden, die Bergehalden dazu zählen, von denen wir im Moment auch schon 56 haben, 46 und im Jahr 35 sind 56, jetzt kommen schon wieder die Zahlen durcheinander, dann ist das doch ein ganz schön großes Spektrum, auch einfach an Landschaft und an Freiraum, den wir nicht nur sichern und schützen und weiterentwickeln, sondern der tatsächlich auch uns gehört. Und dafür, damit das gepflegt wird, damit wir das auch noch weiter ausbauen können, haben wir eben einen Eigenbetrieb, richtig großen Forstbetrieb mit Rangern, mit Umweltpädagogen, aber auch tatsächlich mit Leuten, die im Wald Bäume nachpflanzen oder auch mal den einen oder anderen Baum rausnehmen, wenn er dann droht umzufallen. Dieser große Forstbetrieb, der gehört eben auch zu meinem Bereich, mit immerhin knapp 130 Beschäftigten. Und weitere 130 Beschäftigte sind in meinem Bereich dafür zuständig, dass wir eben Parks und Gärten weiter ausbauen, dass wir uns um diese berühmte Haldenlandschaft, die Alpen des Ruhrgebiets, kümmern.
Die Alpen des Ruhrgebiets?
Genau.
Okay.
Und dann haben wir auch noch das Thema Klimaschutz und auch Klimaanpassung, denn in einer immer wärmer werdenden Welt müssen wir eben auch überlegen, wie wir hier im Ruhrgebiet, recht dicht besiedelt sind wir ja hier, gucken, dass wir eben auch morgen und übermorgen noch eine gute Zeit hier haben. Und dafür ist es wichtig, dass wir unsere grüne Infrastruktur, dazu kann ich gleich vielleicht noch ein bisschen ausführen, was ist das eigentlich, ausbauen, weil sie eben auch dazu dient, dass es hier lebenswert bleibt, dass es kühl bleibt, dass wir gute Orte zum Erholen haben. Und diesen Ausbau der grünen Infrastruktur, den betreue ich eben auch mit und verantworte ich mit meinen Mitarbeitern und eben auch dieses Thema Klimaschutz und Klimaanpassung. Also insofern schon eine ziemlich weite Range von Aufgaben, die wir hier so übernehmen.
Jetzt habe ich ja in meinem Eingangsstatement gesagt, das würde ich auch persönlich ein bisschen kennenlernen wollen.
Ja.
Wenn ich jetzt so in deine Bio schaue, die ist ja schon einigermaßen beeindruckend. Du bist viel herumgekommen, hast schon an unterschiedlichen Stellen gelebt, bist von Hause aus Juristin. Fragen ja immer viele Leute, mein Gott, es ist ja so ein gängiges Vorurteil, mein Gott, die da oben irgendwie jetzt Dezernenten sind und so, kennen die sich überhaupt aus mit dem, was sie da machen? Und man muss schon sagen, du hast jetzt vorher auch noch nicht so viel mit grünen Themen zu tun gehabt. Wie war da für dich so der Impuls zu sagen, das ist ein Thema, das mich beschäftigt? Warst du, ich glaube, wir sind in einer ähnlichen Generation von früher, die mit einem Anti-Atomkraft-Aufkleber auf dem Auto oder immer schon in dem Bereich aktiv, oder hast du dir das neu erarbeitet? Wie bist du da so reingerutscht?
Also ich glaube, man muss tatsächlich gucken, das ist eine zwei verschiedene Komponenten, würde ich sagen. Also es gibt sicherlich eine persönliche Affinität zum Thema, da sage ich gleich nochmal was zu. Und das andere ist dann tatsächlich dieses Thema, dass man und das finde ich eigentlich auch großartig daran, an dem Thema Jura zu studieren und sich mit den Rechtswissenschaften auseinanderzusetzen, weil es einem so ein bisschen tatsächlich, glaube ich, darauf vorbereitet, mit ganz unterschiedlichen Themen umgehen zu können und sie auch so ein Stück weit einordnen zu können, sodass man letztendlich, also es gibt immer diesen berühmten Spruch irgendwie, naja, können alles und gar nichts irgendwie die Juristen, so ein Stück weit würde ich das nicht unterschreiben wollen, aber was sie, glaube ich, wirklich können, ist sich ganz unabhängig davon, dass es eine rechtliche Fragestellung ist, mit Inhalten auseinanderzusetzen und sie tatsächlich nach Priorität einzuordnen. Mhm. Und das hilft, ja. Und das grüne Thema, naja gut, seit 2017 bin ich jetzt schon beim Verband. Das ist natürlich auch eine recht lange Zeit. Ja. Davor habe ich auch als Beigeordnete in Gladbeck schon das Thema Umwelt mitverantwortet. Aber es sind schon sehr spezielle Leute, die Landschaftsarchitekten zum Beispiel, mit denen ich jetzt zusammenarbeite, die Biologen, die Geografen, aber nach einer Weile versteht man deren Sprache auch und die persönliche Affinität zum Thema, ich bin in Hamburg geboren, aber aufgewachsen bin ich in Schleswig-Holstein und da tatsächlich ab meinem 7. Lebensjahr wirklich, also das ist tatsächlich so, mehr oder minder im Wald, weil meine Eltern in einer alten Fasanerie bis heute leben. In einer Fasanerie.
Das ist ja scharf.
Genau. Und so hatte ich den Wald und auch das Thema, alles was mit Forst, mit Umwelt, mit Flora und Fauna zu tun hatte, eigentlich von Kind auf um mich herum. Inklusive übrigens auch sehr vieler Tiere, die wir da noch so hatten, von Ente und Hase und Hund und Katze. Aber auch so Sachen wie Jagd oder so. Mein Vater war nie Jäger, also ganz und gar nicht. Aber ich habe es trotzdem mitbekommen. Und das hilft tatsächlich, dass man so ein paar Sachen auch heute auf so eine emotionale Art und Weise einordnen kann und da sich nicht so, vielleicht auch nicht so auf so eine Schwarz-Weiß-Ebene begibt, so, wenn man damit aufgewachsen ist.
Also, du bist schon Naturkind. Ich kann mir das jetzt so vorstellen, 80er Jahre mit Gummistiefeln durch die Heide.
Und, genau, und außerdem bin ich natürlich, ich bin ja sozialdemokratisch sozialisiert, also insofern dadurch so einen gewissen Hang hat man dann natürlich auch zu bestimmten Themen. Die waren aber nicht unbedingt so grün. Also ich muss schon ganz ehrlich sagen, mein Vater kann bis heute keine Mülltrennung. Auch ich habe mir die erarbeiten müssen. Also das ist, glaube ich, da sind wir, glaube ich, ähnlich sozialisiert. Ja, das kennst total. Du auch noch. Mhm, ja. Insofern sozialdemokratisch, Anti-Atomkraft, das war alles dabei. Aber sozusagen die grünen Themen sozusagen, die sind mir nicht in die Wiege gelegt gewesen. Die habe ich, glaube ich, dann über die Arbeit mir tatsächlich auch so ein bisschen mit erschlossen.
Ja, ja. Was da im Hintergrund brummt, ist nicht mein Magen. Ich habe gut gefrühstückt, sondern das ist die Kaffeemaschine.
Auch das ist wichtig.
Für alle, die es vielleicht gerade hören.
Genau.
Okay, also ich sehe da, wir haben kurz vorher auch schon mal ein bisschen geplaudert. Und Ratzeburg ist ja tatsächlich eine schöne Gegend. Ist ja schon fast so Richtung Dänemark da oben. Ist ja wunderschön, aber doch ganz anders als das Ruhrgebiet. Du hast gesagt, 2017 hast du hier jetzt im FVR angefangen, aber du bist ja schon länger im Ruhrgebiet.
Ja, Mülheim. Ja. 18 Jahre, seit 2008.
Genau, aber ist das nicht ein super Kulturschock, so nordisch by nature und plötzlich kommt man ins Ruhrgebiet? Und ich liebe das Ruhrgebiet von Herzen, aber ich habe immer ein Verständnis dafür, für die neu dazukommen, dass man sich erstmal dran gewöhnen muss. Oder musstest du das gerne?
Ich kannte das Ruhrgebiet tatsächlich bis 2008, das ist lustig, also gar nicht.
Okay.
Also es war so, dass mein Mann ist ja über die Kulturhauptstadt und über die Ruhrtrinale ins Ruhrgebiet gekommen oder beziehungsweise über die Ruhrtrinale mehr, aber das als Auswüchse dann letztendlich auch über die Kulturhauptstadt und das schon 2006 über ein Projekt der Ruhrtrinale ins Ruhrgebiet gekommen und hat mir dann immer schon vorgeschwärmt vom Ruhrgebiet, insbesondere auch von dieser wahnsinnigen kulturellen Kulturvielfalt, muss man ja sagen, wenn man sich überlegt, wie viele Theaterhäuser haben wir hier, Wahnsinn einfach. Ja. Und dann bin ich natürlich, zwischen 2006 und 2008 war ich dann natürlich auch mal hier zu Besuch, aber eben immer so sporadisch und 2008 war es dann so, dass wir irgendwie für uns klar haben mussten, es manifestierte sich, dass mein Mann halt hier Wurzeln schlägt beruflich. Und 2 Jahre hatten wir dann schon sozusagen dieser, ja, immer das Hin- und Herfahrens hinter uns. Und dann haben wir gesagt, gut, komme ich jetzt auch ins Ruhrgebiet und wage diesen Sprung. Und das habe ich dann getan. Und ich muss sagen, ich bin von Anfang an total positiv überrascht gewesen. Ich finde, dieser raue Charme und das, was auf den ersten Blick auch manchmal ja, vielleicht nicht so schön ist, ist eben auf den zweiten Blick unheimlich spannend. Ich finde dieses Gefühl, dass man im Ruhrgebiet ganz viel noch entwickeln kann und gestalten kann, das fand ich von Anfang an toll irgendwie. Es hat nicht sowas Glattes. Also ja. In Hamburg sind immer alle total frisch aus. Ich sage das jetzt mal so. Also wirklich, ich weiß nicht, also geht mir wirklich heute noch so. Also ich fahre nach Hamburg, denke, mein Gott, ja, sie alles hier so geleckt und ja, so genau. Ja. Und es ist aber irgendwie auch langweilig, ja. Und so ist es mir eigentlich hier von Anfang an gegangen. Und was ich sehr schön fand, und das muss ich wirklich sagen, ist die sehr direkte Art und Weise der Menschen hier. Da wird nicht lang gefackelt, sondern man sagt sich auch relativ schnell, was man auf dem Herzen hat und was man voneinander will. Und ja. Das führt auch dazu, finde ich, dass man Dinge wirklich schnell miteinander hinkriegen kann auch. Mhm. Ja?
Dass man wirklich was bewegen genau. kann und weiß, was der andere wirklich
ganz
will.
Genau.
Weiß aber auch, was er nicht
was
will.
Was er nicht will, genau.
Und kann damit viel absolut. Besser umgehen. Ja,
das ist natürlich total toll in Arbeitsprozessen auch. Ja.
Ja. Arbeitsprozesse 2017, mhm, ja. Du landest hier, wir sitzen ja. gerade im RVR in unserem Büro, ja. Du landest hier im Haus. Mhm. Auch erstmal selber erstaunt gewesen über die Vielfalt, die großen Waldflächen und das, was dich erwartet. Ja. Ja. Weil das erstaunt mich immer noch. Ja. Also, dass das Ruhrgebiet grün ist, das ist schon, glaube ich, lange so. Und jeder, der uns hier besucht und mal auf den Gasometer rausfährt, die sagen immer alle, dass das hier so grün ist, hätte ich nicht gedacht, dass... Ist nicht mehr ganz so neu, aber es sind ja wirklich Mengen an Flächen, die da zu bewirtschaften sind. War das für dich erstmal so, wow, okay?
Ja, ich hatte ja, also was ich auch besonders spannend fand jetzt am Regionalverband war, dass ich ja zunächst in meiner beruflichen Laufbahn, nachdem ich eine kurze Zeit als Wirtschaftsrechtsanwältin gearbeitet habe, fürs Land gearbeitet habe, nicht hier, sondern in so einem ganz pittoresken Landstrich, nämlich in Mecklenburg-Vorpommern, habe ich für die Landesregierung gearbeitet. Dann habe ich später hier ja für eine Kommune gearbeitet, in Gladbeck, und bin dann zum Verband gekommen. Das heißt, ich hatte so die 3 Ebenen der Landesverwaltung, in Anführungsstrichen, der städtischen, der kommunalen Verwaltung und dann hier die regionale Ebene kennengelernt. Und ich glaube, das hat... Also für mich war das sehr hilfreich auch, dass ich vorher mal für eine Stadt gearbeitet habe, hier im Ruhrgebiet, also in Gladbeck, weil, und das ist ja auch ein Thema, was dem RVR immer wieder begegnet, was tut der RVR eigentlich für die Städte und für die Kommunen? Und als ich in Gladbeck gearbeitet habe, war das immer so, ach, der Regionalverband. Und dann kommt man hierher und sieht, wie viele, ich sag mal, Leistungen der Verband tatsächlich auch für die Kommunen erbringt und wie viel in der Region, ich sag mal, RVR ist, aber du siehst es nicht auf den ersten Blick, ja. Und das ist eben insbesondere auch verbunden, das muss man ganz klar so sagen, mit dem Grün und mit dem Freiraum, weil wir da extrem viel tun. Entweder wir bauen Fahrradwege, ja, oder aber wir bauen Parks und Gärten aus, die gehören nicht immer uns, aber wir tun das für die Städte. Mhm. Oder aber eben, es sind eben die großen Waldflächen und so weiter, die eben uns auch gehören und die ja als Erholungsraum überhaupt nicht wegzudenken sind. Und
ich glaube, wenn ich da einhaken darf, das ist in den letzten Jahren auch auf jeden Fall deutlich sichtbarer geworden. Ich bin ja hier groß geworden und du sprachst eben 2007, bist du im Prinzip mit der Region in Kontakt gekommen. Ich kenne ja auch die Zeit davor und da war tatsächlich... RVR, Ruhrgebiet, Ruhrparlament, Ja, gab es irgendwie, man träumte von einer Ruhrstadt, finde ich auch nach wie vor irgendwie reizvoll. Aber was die da so eigentlich machen, ja, da ist so ein Haus in Essen und da werden Karten gedruckt.
Ja.
Das war immer so die Geschichte. Und da habt ihr ja schon unheimlich viel für getan. Also gerade, ich weiß eben von den Rangern, die durch die Gegend fahren und die Waldbewirtschaftung ist ja tatsächlich auch sowas. Und also ich glaube, ihr seid schon deutlich sichtbarer geworden. Was mich so ein bisschen zu der Idee bringt, welche Ziele denn jetzt dann auch du damit verbindest. Und das ist was ich in meinem Eingangsvortrag gar nicht so ausgesprochen habe, das du aber direkt eingeführt hast. Gott sei Dank, hatte ich ja vergessen, die Charta der grünen Infrastruktur. Habe ich es richtig gesagt?
Ja.
Genau. Das sind alles so lange Namen hier.
Ja,
könnt ihr in der Verwaltung nicht mal weniger Abkürzungen, kürzere Begriffe?
Ja.
Das kann sich ja kein Mensch merken. Ja. Aber Charta ist natürlich schon ein großes Wort, das Genua Charta der Vereinten Nationen. Da steckt natürlich eine Menge drin, lange erarbeitet worden. Und wie sind denn jetzt so die Zielsetzungen oder die wichtigen Zielsetzungen für dich zusammenzufassen?
Genau, ich fange vielleicht noch einen Schritt davor an, warum wir das überhaupt gemacht haben und auch nochmal, um auf das einzugehen, was du gesagt hast, dass vielleicht so in den, sag ich mal, Anfang der 2000er Jahre, ich glaube, da ist schon auch viel passiert, auch hier beim Verband, wichtige Dinge. Ich glaube, nur ein bisschen, und das war mein Eindruck, als ich hier anfing 2017, dass wir zwar viele wichtige Projekte auch hier gemacht haben, aber die standen alle so ein bisschen, ich sag mal, nebeneinander, ja, und immer wieder wurden auch die Frage gestellt, warum machten ihr jetzt ausgerechnet, baut ihr da was, oder warum kümmert ihr euch denn ausgerechnet um das Projekt in der Stadt, und das hatte keinen, sag ich mal, Überbau oder eine Linie, und wir haben dann, und das hieß ja der Bereich, den ich leite, hieß damals auch einfach nur Umweltbereich. Und um ihn, und das sage ich jetzt auch nochmal ganz deutlich, ist vielleicht auch so ein Stück weit aus der Ecke dieses, du hast das vorhin, ich weiß nicht, so ein, eines des Naturschutzes, des sehr ökologisch geprägten herauszuholen und zu sagen, naja, das, was wir da machen, das hat schon aber auch was damit zu tun, dass wir dafür sorgen wollen, dass diese Region unter anderem auch wirtschaftlich prosperiert, und das hängt auch alles miteinander zusammen. Und das Wichtigste dafür ist erstmal, dass wir sagen, was ist denn das eigentlich, dieser Freiraum und dieses Grün, was wir da ausbauen? Und jetzt komme ich zu diesem komplizierten Namen, grüne Infrastruktur. Das haben wir nicht ohne Grund getan, sondern das haben wir gemacht, weil wir gesagt haben, es geht eben um eine Infrastruktur. Und Infrastruktur ist etwas, was quasi unseren, was für die Daseinsvorsorge unerlässlich ist. Wir kennen die Infrastruktur als Brücke, als Straße, als Bauwerk, also quasi etwas, was für unseren gesellschaftlichen Zusammenhang notwendig ist. Und das ist eben genauso auch die grüne Infrastruktur. Und deswegen haben wir es Infrastruktur genannt, um erstmal zu sagen, wir brauchen das, es ist absolut notwendig. So, und dann haben wir gesagt, und jetzt müssen wir eigentlich ein Leitbild haben, eine Charta, auf die sich die ganze Region verständigt, mit 5 Zielen. Das ist in diesem Fall Klimagerechtigkeit, Klimaanpassung, lebenswerte Metropolregion, zirkuläre Metropolregion oder Ruhrgebiet und artengerechte. Und diese 5 Themen, auf die sollte sich die ganze Region verständigen. Jeder Stadtrat sollte sagen, okay, die Dinge, die ich tue hier in meinem Umweltbereich, vielleicht aber auch mit der Wirtschaftsförderung, die zahlen irgendwie ein Stück weit auf diese Themen mit ein. Und das hat natürlich ein bisschen gebraucht, und das haben wir dann mit den Städten gemeinsam erarbeitet und tatsächlich nicht nur im Ruhrparlament, das war uns ganz wichtig, beschlossen, sondern auch in allen Stadträten unserer 11 angehörigen Mitgliedskommunen und der 4 Kreise. Und so haben wir jetzt irgendwie so eine Überschrift, unter der wir arbeiten können, und ich glaube, das ist sehr wichtig.
Gerade bei so einem wichtigen Punkt muss ich die Frage da nochmal stellen. Ich glaube, die stelle ich hier ganz vielen. Die Zusammenarbeit des RVR mit den Gemeinden. Jetzt vermute ich, dass du sagen musst, die läuft super. Aber ist, ich sag das einfach, die ist natürlich schon schwierig. Wir haben unterschiedliche Wahlperioden, wir haben unterschiedliche politische Zusammensetzungen, wir haben sehr große Gemeinden, die, ich sag mal, gerne ihr eigenes Ding machen und sich nicht so gerne reinreden lassen. Manche, die aber auch vielleicht mehr Hilfe brauchen als andere. Und ich nenne ja jetzt keine Namen. Würdest du dir da wünschen, dass die Zusammenarbeit noch intensiver wird? Oder könntest du dir vorstellen, dass der RVR auch mehr Kompetenz erhält, beziehungsweise mehr Möglichkeiten erhält, auch selber zu entscheiden? Oder wie ist da so das Seilziehen mit den Gemeinden? Oder ist das einfach nur eine gute Zusammenarbeit?
Also ich glaube, dass es nicht funktioniert über so eine Form von Anspruchsdenken, sondern also man kann nicht eine Klammer des Ruhrgebiets behaupten, indem man einfach sagt, das ist per se so, dass wir hier die Klammer des Ruhrgebiets sind, sondern das kann man nur über Inhalte füllen und diese Inhalte müssen ganz wesentlich mitbestimmt sein von den Mitgliedskommunen, die uns ja immerhin bezahlen. Das muss man ja mal erstmal so feststellen.
Okay.
Und dann, glaube ich, müssen diese Leistungen, die wir da erbringen, gemeinsam definiert werden. Was nicht funktioniert, ist, dass wir uns irgendwelche Leistungen quasi selber ausdenken und denken, ah, das werden die schon alle gut finden. Und wo das immer gut funktioniert hat, ist, wenn wir große Projekte gemacht haben. Ich sage jetzt mal, der Ausbau der Revierparks mit fast 30 Millionen haben wir im vorletzten Jahr ja eröffnet, die Revierparks. Und da sind das dann, das hat gut funktioniert. Da sehen die Kommunen vor Ort quasi, zu welchen Leistungen wir auch fähig sind. Mhm. Und das andere ist sicherlich, da kommen wir ja auch nochmal zu, große Thema, es sind eben Dekadenprojekte von der IBA über die Kulturhauptstadt jetzt zur internationalen Gartenausstellung. Ich glaube tatsächlich, dass die Region sich immer sehr gut hinter diesen Dekadenprojekten versammeln konnte. Warum, wieso, das können wir vielleicht gleich nochmal besprechen. Ja, aber das sind, glaube ich, Dinge, wo das gut funktioniert.
Ja. In welchem, 2017 ist es beschlossen worden, ist die Charta 2022, wenn ich es richtig lese. In welchem Stadium befinden wir uns denn jetzt? Wo geht's los? Wie ist so die Zielsetzung?
Genau, die Charta ist ja, wie das eine Charta immer so ist, vor allem erstmal in 2022 so eine Absichtserklärung gewesen. Und aus der heraus haben wir dann im Jahr 2023 eine Strategie entwickelt, die noch einmal verschiedenste Handlungsfelder aufmacht. Und jetzt ist es so, dass wir eigentlich jedes Projekt, was wir hier machen, kann gleich auch das eine oder andere nochmal erwähnen, da rein sortieren. Und nicht nur wir, sondern eben auch jede Stadt, sodass man bei uns zum Beispiel auch auf der Internetseite sehen kann, da gibt es eine Projektlandkarte von, ich glaube, über 100 Projekten, die mittlerweile alle schon im Rahmen der Strategie grüner Infrastruktur realisiert werden. Ja. Teilweise sind sie in Planung, teilweise schon in der Umsetzung. Und das Gleiche machen wir mit unseren eigenen Projekten eben auch beim Regionalverband Ruhr. Aktuell zum Beispiel sind wir gerade dabei und jetzt bin ich wieder da zu sagen, das machen wir gemeinsam mit den Kommunen, erarbeiten wir zum Beispiel mit Witten, Castrop-Rauxel, Bochum, Dortmund, Hattingen einen Grünzug. Das ist ja auch noch so eine Sache hier im Ruhrgebiet, dass wir diese berühmten Grünzüge haben. Das ist nichts weiter als eine Freiraumkulisse quasi, die auch tatsächlich regionalplanerisch gesichert ist, sodass man da irgendwie jetzt nicht Gewerbegebiete reinknallen kann. Und genau das ist aber auch der Grund, warum der Bochumer Beigeordnete mich in diesem Fall angerufen hat, gesagt, Nina, ich habe jetzt hier in Bochum ein Gebiet, wo ich vielleicht ganz gerne Gewerbe gemacht hätte, aber das ist in einem eurer Grünzüge und mein Bochumer Rat hat gesagt, nee, das wollen wir aber nicht, so, das bleibt Grünzug. Und was können wir denn jetzt mal damit machen, um das zu entwickeln, um das schöner zu machen und zu qualifizieren? Und so ist dieses Projekt entstanden mit noch diesen weiteren Städten, die ich gerade genannt habe, weil wir eben nicht wollen, dass diese Grünzüge einfach nur da liegendes Freiland sind, sondern sie müssen auch eine Qualität mit sich bringen für die Menschen, die dort leben. Und das ist zum Beispiel so ein Projekt, was wir gerade weiter qualifizieren. Das heißt, da muss man überlegen, was kann man vor Ort wirklich in diesem sogenannten Pantoffelgrün machen? Gibt es da Spielplätze? Braucht es das Parkbänke? Braucht das noch eine weitere Beschilderung? Kann man noch einen Radweg da weiter ausbauen? Und das ist zum Beispiel so ein ganz konkretes Projekt im Rahmen der Strategie der grünen Infrastruktur.
Jetzt haben wir ja hier die große Überschrift, grünste Industrieregion der Welt. Das ist natürlich ein Fund, aber das ist ja was alle immer auch sagen und was ganz wichtig ist. Und was natürlich, ich mag es ja auch sehr, was natürlich den ganzen Gedanken, über den wir jetzt schon die ganze Zeit reden, nochmal auf eine andere Stufe stellt, beziehungsweise eben mit Industrialisierung, mit Arbeitsplätzen etc. verbindet. Da musste ich eben dran denken, als wir über unsere Vergangenheit gesprochen haben oder du über deine Vergangenheit, als so in den 90ern die Grünen noch so ein bisschen uns auch suspekt waren und man sich darüber eigentlich über die sozialdemokratische Idee doch da Gutes mit Nützlichem zu verbinden, dann eben auch gefunden hat. Das ist ja ein ganz großes Zukunftsprojekt hier. Wie bettest du das ein?
Ja, es ist ganz wichtig, das immer wieder diesen Brückenschlag zu tun. Grünste Industrieregion der Welt war ja dann so ein Framing, was unser Verbandsversammlungsvorsitzender, das war total großartig, weil wir waren gerade dabei, ich glaube, er fing gerade an, die Charta zu entwickeln und dann kam Frank Dudda um die Ecke mit diesem Satz und hat gesagt, das ist ja großartig, jetzt haben wir noch die große Überschrift über das Ganze. Und ich glaube, warum, was ist daran auch sozialdemokratisch oder was ist der soziale Aspekt am Ausbau grüner Infrastruktur? Das ist eigentlich ganz einfach, denn dort, wo wir wenig Grün haben und dort, wo auch zum Beispiel Umweltbelastungen am höchsten sind, da wohnen für gewöhnlich nicht gerade die Menschen mit dem größten Portemonnaie. Man braucht nur auf die Gladbecker Straße in Essen gucken und sieht, dass wir da die höchsten Verkehrsbelastungen haben. Wir haben da eine ganz, ganz hohe Dichte an Wohnraum. Das heißt, wenn es heiß wird, dann wird es für die Menschen da richtig unangenehm. Die haben die höchsten Schadstoffbelastungen, sodass wir, wenn wir also darüber sprechen, wie können wir auch die Mobilitätswende anders hinbekommen, dann sind das genau diese Menschen, die davon auch profitieren, weil sie haben weniger Schadstoffbelastung. Wir müssen gucken, dass wir auch in solchen Gegenden mehr Grün hinbekommen ob das Fassadenbegrünung ist, ob das Dachbegrünungen sind und diese Dinge, die machen sich ganz, ganz konkret bemerkbar. Und wenn wir Parks bauen, neue, wie zum Beispiel auch bei der Internationalen Gartenausstellung, dann sind wir ja gerade an Orte gegangen, wo quasi bisher noch nicht der qualifizierte, wunderbare Grünraum vor der Tür ist. Und wo Menschen wohnen, die keinen Riesengarten hinten haben, sondern vielleicht allerhöchstens einen kleinen Balkon.
Ja.
Und das ist also ein Thema. Das heißt, die Korrelation zwischen Gesundheit und dem Ausbau von grünen Infrastrukturen, die ist ganz offensichtlich. Und wird übrigens immer noch zu wenig betont, also dieser Gesundheitsaspekt auch.
Ich merke schon, ich sage immer sehr gerne, die Kulturpolitik ist das trojanische Pferd der Politik. Ich glaube, ihr seid noch schlimmer.
Ja, genau. Wir schleichen uns so durch die Hintertür rein.
Durch alles irgendwie, so genau. Das, ja, genau. Ja, überall die Finger drin. Was ist vielleicht jetzt sogar, weil du es gerade sagst, ja überleitet auch in das zweite ganz große Thema, das wir nicht vergessen dürfen, nämlich die IGA. Du bist Geschäftsführerin der IGA, also auch nochmal ein Riesenfund an Arbeit. Drei große Standorte der IGA, die zu machen und zu betreuen sind. Wenn man da mal so bei Instagram schaut oder auch das, was ihr veröffentlicht habt, das ist auch eine Menge Infrastruktur, die da geschaffen wird über die IGA. Wie ist da, auch da haue ich jetzt mal so ganz allgemein, wie ist da der Stand der Dinge?
Also wir sind auf einem richtig guten Pfad, nachdem quasi wir anfänglich ja auch nochmal quasi, also das ist ja immer so bei einem solch großen Projekt, man muss irgendwie alle Kommunen hinter sich haben. Das hatten wir relativ schnell, dieses Commitment. Aber auch die Landesregierung spielt dabei natürlich eine Rolle. Da haben wir schon auch nochmal ein bisschen werben müssen quasi, weil wir mit der Gründung dann auch der Gesellschaft genau in eine Zeit gefallen sind, als die Landesregierung nochmal gewechselt hat. Mittlerweile sind wir natürlich voll, sozusagen ist der Zug voll auf dem Gleis und fährt. Mhm. Das heißt, wir haben ja auch schon Baustelleneröffnungen jetzt gerade im letzten Jahr an allen Hauptstandorten gefeiert. Und in dem Moment, wo gebaut wird quasi, ist man auch selber so ein bisschen beruhigt, sag ich mal. Ne? Also bauen beruhigt da an der Stelle, weil man einfach sieht, das geht voran. Wir haben die Förderungen, die sind alle zusammen. Und das heißt, wir haben jetzt, das ist alles nicht mehr das Thema, was uns da umtreibt. Aber es ist natürlich ein ehrgeiziges Projekt, jetzt in den nächsten 2,5 Jahren das alles so auf die Kette zu kriegen, dass wir dann im April 2027 auch in einem blühenden, frühjahrsblühenden Meer dann die Pforten eröffnen können.
Sag doch mal was zu dem Vorteil. Ich finde es ja gar nicht so schlimm, aber sagen ja auch manche, ach, so eine Blümchenschau, was soll denn das? Wobei ich wollte gerade sagen, ich habe ja gar nichts gegen Blümchen, aber ist natürlich... sag doch mal Zukunftsgärten, war das Wort, das ich eben gesucht habe. Das steckt ja jetzt zumindest mehr drin als schöne Stiefmütter.
Genau, also ein ganz großes Thema im Ruhrgebiet ist ja sowieso das Thema Fläche quasi. Mhm. Und wir gehen mit der Internationalen Gartenausstellung insgesamt auf 230 Hektar altlastenbehaftete Fläche, die wir wieder den Menschen, also in Teilen sind das schon Parks und Gärten, die wir weiterqualifizieren, aber auch in ganz vielen Stellen, wie zum Beispiel in Lünen, gehen wir auf eine Fläche, die war überhaupt nicht zugänglich vorher. Da entsteht ein neuer Park auf einer quasi alten Zechenfläche. Mhm. Und oder auch in Dortmund hinter der Kokerei Hansa auch eine Industriebrache, wo wir jetzt einen Park hinbauen. Also das ist schon insofern sehr nachhaltig auch, weil einfach Flächen, mit denen vorher gar nicht umgegangen worden ist, jetzt zu großen Parks entwickelt werden. Und natürlich sind es auch Themen, wenn wir jetzt nach Duisburg schauen, in den Zukunftsgarten, da öffnen wir die ganze Stadt hin zum Rhein, da entstehen einfach ganz neue Aufenthaltsflächen. Mhm. Gerade für so ein Stadtviertel wie Hochfeld, was jetzt auch nicht nur begütert ist in der Vergangenheit, sondern was auch echte soziale Herausforderungen hat, entstehen eben wirklich neue Erholungs- und Aufenthaltsflächen. Das heißt, es ist ein Infrastrukturprojekt, das vor allem, und dann kommen die Blumen, und die kommen eigentlich ja auch vor allem in ihrer massiven Ausgestaltung nur für 6 Monate, weil wir mit dem Projekt eben auch Geld verdienen müssen. Das ist eben dann der Aspekt der Gartenausstellung. Aber das, was wir wirklich tun damit, ist quasi hier Infrastruktur neu zu schaffen im ganzen Ruhrgebiet. Und das eben auch tatsächlich im ganzen Ruhrgebiet, weil wir nicht nur an den 3 Orten, wo wir dann mit der Ausstellung auch Geld verdienen, in Duisburg, Gelsenkirchen und Dortmund, sondern ja auch noch an ganz vielen anderen Orten.
Du ahnst es schon, genau. Du bist ja Profi, ne? Und wenn wenn man Profis hier sitzen hat, dann braucht man fast keine Fragen mehr stellen.
Ja, Entschuldigung.
Das ist völlig gut. Genau. Ja. Aber das wäre natürlich meine nächste Frage gewesen. Wir haben Hauptstandorte, aber wie wird der Rest eingebunden? Wie wird vielleicht auch die Veranstaltung eine Kultur angeboten, die Route der Industriekultur ist ja auch so ein großes Ding, das sich ja auch wie so ein Band durchs Ruhrgebiet zieht. Wie findet da Zusammenarbeit oder Wechselwirkung statt?
Wir sind ja auch ein großes Fest der Kultur dann in den 6 Monaten. Das heißt, wir arbeiten schon jetzt mit den Theatern, aber auch insbesondere mit der freien Szene im Ruhrgebiet eng zusammen, also mit der kulturfreien Szene, weil wir eben Formate entwickeln, die dann in den 6 Monaten in 27 auf den Flächen auch stattfinden, weil die Menschen wollen da ja natürlich nicht nur einen schönen Tag in der Natur verbringen, sondern auch ein Kulturerlebnis haben. Das ist das eine. Und das andere, was du gerade angesprochen hast, ist ganz wichtig, dass wir eben auch zum Beispiel bei euch in Oberhausen den Ruhrpark mit Fördermitteln des Landes in diesem Fall, so sieht es aus. Es sieht gut aus. Das ist, ich bin jetzt schon ein bisschen Spoiler hier.
Gruß an den dortigen Ortsverein.
Ja, genau. Also das heißt, auch dort quasi wird richtig investiert in einen Oberhausener Park, und wird ein Sportplatz umgebaut und ähnliches. Und all das funktioniert eben nur im Rahmen der IGA, weil wenn dieses Projekt bei euch in Oberhausen nicht Teil der IGA wäre, ich sage das jetzt mal so hart, wie es ist, dann hättet ihr die Fördermittel auch nicht bekommen. Und das gilt auch für Schwerte zum Beispiel, die eine ganz tolle Fläche an der Ruhr entwickeln. Das gilt für den Maxi-Park in Hamm. Das gilt für den Schleusenpark in Waltrop. Ja, also überall entstehen tatsächlich auch neue, tolle Orte. Und das alles eben nur, das ist das, was ich meinte, weil sie Teil dieses großen Dekadenprojektes sind.
Ja, wer ist da noch dran beteiligt? Wie sieht es mit dem Handwerk zum Beispiel aus? Bietet sich da ja an? Welche anderen Organisationen machen da eigentlich noch mit?
Ich glaube, wir haben, Axel, ich weiß, lass mich lügen, über 100
Okay, und die das musst macht du mir jetzt alle Sorgen. Aufzählen. Die musst
das macht du mir ein bisschen Sorgen. Nein, das macht mir diese Kooperationsvereinbarung, weil ich mir letztens von den Kollegen aus der Abteilung da habe berichten lassen bei der IGA. Und es sind, glaube ich, mittlerweile über 100 Kooperationsverträge. Okay. Das Handwerk ist natürlich auch mit dabei. Und die bringen auch alle eigene Ausstellungsbeiträge dann tatsächlich. Mir macht da eher ein bisschen Sorge, dass das gerade sehr ausufernd ist mit diesen Kooperationsverträgen und ich mich immer frage, wie sollen wir die eigentlich alle dann auch tatsächlich mit ihrem Beitrag auf der Fläche unterbringen. Aber daran sieht man schon, die ganze Region hat sehr große Lust mitzumachen.
Mhm. Die normalen Leute, die ja hier auch zuhören, wie werden die das erleben? Dann geht's los, überall stehen Plakate, juhu, jetzt geht's los und dann können die was in die Zukunftsgärten, da werden Kulturveranstaltungen sein. Wie wird man ganz praktisch das Programm in der Hauptphase überhaupt aussehen?
Genau, also in der Hauptphase quasi ist natürlich einmal, ist es ein klassische, gehe ich hin, kaufe mir eine Karte, geh aufs Gelände, kann dann einen tollen Tag erleben mit Blumen, mit Mitmachaktionen, mit Sport, im Park, mit allem drumherum. Aber die Frage, die du, glaube ich, auch stellst, ist, wie kann ich mich selber auch einbringen? Also mit meinem Kleingartenverein, mit meiner Kita-Gruppe, mit meinem, was weiß ich was, Mütternetzwerk oder was auch immer, Mütter- und Väternetzwerk. Und da haben wir jetzt gerade letzte Woche, hat unser Regionaldirektor eröffnet, in Anführungsstrichen, oder das Go gegeben auch, weil du musst ja dieses Engagement irgendwie kanalisieren und organisieren und deswegen haben wir das jetzt auch digital gemacht. Das heißt, wenn ihr auf unsere Internetseite geht, über die IGA, das findet ihr sofort, dann findet ihr dort direkt auf unserer Internetseite von der IGA 2027 eine Möglichkeit, euch in eine Datenbank registrieren zu lassen, mit der Initiative, mit dem Kleingartenverein, mit allem, was ihr macht. Organisation, Verein muss und könnt dort euer Projekt quasi einspeisen und so euch mit anderen vernetzen und eben auch dann mit anderen zum Beispiel einen Ausstellungsbeitrag für 27 erarbeiten. Das haben wir jetzt gerade letzte Woche gehostet.
Das finde ich eine sehr, sehr coole Aktion. Direkt an den Louis bitte in den Text schreiben, den entsprechenden Link und in dem Zusammenhang direkt auch mal Dank an den Louis, der ja hier immer die Technik macht und auf uns ein bisschen aufpasst. Der hat mir schon vor geraumer Zeit gesagt, dass unsere Standardzeit abgelaufen ist, aber trotzdem gestatte mir noch so eine Abschlussfrage, weil jetzt mal neben dem Stress, den du natürlich hast und dem was wäre denn so in deiner Vorstellung so eine Zukunftsvision, grünes Ruhrgebiet oder Ruhrgebiet überhaupt, auf die du hinarbeitest?
Ich glaube, ich würde mir sehr wünschen, dass in den nächsten Jahren, in denen wir ja gerade viel über, und das finde ich auch ganz wichtig, die aktuelle Diskussion über Sicherheit und all solche Themen sprechen, diese Vision der grünsten Industrieregion der Welt, das heißt, nicht verloren geht, sondern dass wir weiter an diesem Ziel arbeiten, weil eins muss uns klar sein, das ist kein nice to have, dieses schwere Wort grüne Infrastruktur, sondern das ist für uns hier im Ruhrgebiet überlebensnotwendig. Und daran möchte ich gern mit meinem Team weiterarbeiten, quasi hier für die Menschen eine tolle Region zu gestalten, in der sie sich gut erholen können, in der sie gut leben können. Und das ist meine Vision, dass wir das weiter Step for Step gut zusammen hinbekommen.
Die gefällt mir sehr. Wenn wir da mithelfen können und gemeinsam dran arbeiten können, wäre mir das eine große Freude. Ich danke dir nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wie immer, so ein großes Thema, wir konnten es nur an der Oberfläche ankratzen. Aber so viel Spannendes. Und ich habe jetzt einigen spannenden Gästen auch schon gesagt, wir können ja noch mal eine Runde machen. Das sage ich dir jetzt auch. Ich würde dich gerne noch mal vielleicht, ne, vielleicht wenn es mit der IGA losgeht, ja, oder so, dass wir dann noch mal sprechen, fänd ich sehr, sehr schön.
Sehr gerne.
Gut.
Hat mir Spaß gemacht. Danke.
Danke dir.